Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. So viel Basketball. Träumchen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. BBL-Spieltag unter der Woche. Die Euroleague-Playoffs starten bald los. Und das ist für uns natürlich ein Grund, hier ein Euroleague-Spezial rauszuhauen für euch, das wir heute angehen werden. Und der Spezialmann für die Spezialaufgaben, das ist Spezial-Robert. Grüß dich.
Stucky, grüß dich. Ja, ungewohnter Tag. Wir hören uns hier am Donnerstag morgen. Aber du hast es angesprochen, ja, ein BBL-Spieltag während der Woche. Euroleague-Playoffs vor der Tür. Eine Steilvorlage für eine Kombination aus beiden. Ein Roundup über die BBL und eine Vorschau auf die Playoffs in der europäischen Königsklasse. Was kann es Schöneres geben?
Das stimmt. Vor allem hatten wir, wir kommen ja immer am Montagmorgen raus, hätten wir keine Folge für euch liefern können, keine Episode, denn am Montagabend wird ja noch Basketball gespielt in der BBL. Und dann haben wir gesagt, komm, bevor wir unsere Hörer da nicht informieren, nehmen wir dann gleich diese Folge hier, um euch zu informieren, dass wir dann nächste Woche erst am Dienstag erscheinen, dass wir den kompletten BBL-Spieltag ja am Start haben. Ostern ist uns eigentlich egal, darum ging es nicht, sondern eher, dass der Spieltag in der BBL vollkommen abgeschlossen ist. Robert hat es schon richtig gesagt, wir surfen durch die Bundesliga, so wie ihr das in der letzten Folge gehört habt. Die BBL steht nicht unbedingt im Fokus. Es steht heute eher die Euroleague im Fokus und wir haben einen richtig guten Gast mit dabei, der sich wie kein anderer fast in der Euroleague auskennt, Demond Green vom FC Bayern Basketball, einer der Co-Trainer, werden wir später hier haben und mit ihm die komplette Euroleague durchbesprechen. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache, deswegen wollen wir dann da schnell hinkommen. Entsprechend wollen wir gleich mit dem BBL-Spieltag starten. Davor aber, Robert, müssen wir heute noch was für euch verkünden, und zwar was ziemlich Cooles, nämlich wir haben ein Gewinnspiel am Start. Lieber Robert, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns helfen und ihr Feedback geben.
Genau, es geht um Magenta Sport Abos, Stucky.
Genau, Jahresabo von Magenta Sport haben wir zweimal am Start. Hier verlosen wir unter allen Teilnehmern, die uns entweder per Sprachnachricht oder per E-Mail Feedback zu diesem Podcast hier geben, die uns sagen, Jungs, das und das könnt ihr besser machen oder das und das finde ich gut oder das sollte besser werden oder was weiß ich. Neue Ideen einbringen, neue Rubriken, schickt uns eure Meinung über podcast@big-basketball.de oder über die Handynummern, die wir euch über die sozialen Netzwerke teilen. Da bitte gerne einfach eine Sprachnachricht aufnehmen. Dann seid ihr im Lostopf und dann werden wir diese zwei Jahresabos von Magenta Sport für euch verlosen. Also,
ganz ja? Genau. Und wir freuen uns auch natürlich über Feedback, über Bewertungen in euren Podcatchern, sei es bei Spotify oder Apple Podcasts. Gerne eine Bewertung da lassen, einen kurzen Kommentar schreiben. Freut uns natürlich genauso und wandert, wenn ihr das per E-Mail belegen könnt, mit einem Screenshot vielleicht, genauso in den Lostopf wie jegliche E-Mail oder Handynachricht.
Also, und damit, Robert, starten wir rein in den Podcast, beziehungsweise in den BBL-Spieltag, der ja unter der Woche stattgefunden hat. Es gab ein Spiel, das als Must-Win für uns, von uns bezeichnet wurde, und zwar für Brose Bamberg gegen Göttingen. Es war eine enge Partie, die am Schluss etwas glücklich an Brose Bamberg ging, die ja dann den Must-Win auch geholt haben.
Ja, etwas glücklich, Stucky. Huiuiui. Das war eine wilde Fahrt, dieses Spiel. Brose Bamberg schlägt die BG Göttingen 88-87. Ja, must win. Es war ein must win, aber man muss nur auf die Aussagen der Coaches hören, die sie nach dem Spiel getroffen haben. Rule Morse sagt, Zitat, das Ende ist natürlich sehr bitter für uns, das hätten wir anders lösen müssen. Oren Amiel sagt, manchmal braucht man auch einfach Glück. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Denn was da in Bamberg passiert ist, zeigt mal wieder, wie geil unser Sport ist, was alles drin ist. Denn Brose Bamberg war 56 Sekunden vor dem Ende mit 7 Punkten in Führung, um dann 50 Sekunden später mit 3 Punkten im Hintertreffen zu sein, um dann mit einem Wurf, Justin Robinson mit einem Wurf, Dreier mit Foul auszugleichen und an der Freiwurflinie doch noch zu gewinnen.
Ja, ihre Partie. Damit die Chancen für Bamberg wieder etwas besser, sich in Richtung Playoffs orientieren zu können. Aber zwei Siege hinter Göttingen sind sie nach wie vor.
Sie sind weiterhin zwei, Entschuldigung, Siege hinter der BG Göttingen. Aber es wären eben bei einer Niederlage 4 Siege Differenz gewesen. Also das war wirklich ein berühmt-berüchtigtes 4-Punkte-Spiel. Schönes Wortspiel in diesem Sinne, mit dem sie auch das Spiel zugemacht haben, mit einem 4-Punkte-Spiel. Aus Sicht der Göttinger natürlich super ärgerlich, weil sie führen mit 3 Punkten. Sie machen diesen 7-Punkte-Rückstand in der letzten Minute weg durch einen Dreier, einen Korbleger, der mit unsportlichem Foul gewertet wird, zwei Freiwürfen. Und sie hatten dann 3 Teamfouls. Sie sind mit 3 Punkten vorne. Es sind noch 5 Sekunden auf der Uhr und Justin Robinson nimmt sich den Ball, dribbelt nach vorne und die Göttinger verbaseln es einfach, ihr Teamfoul zu nutzen. Das ist halt das wirklich Bittere für die BG, dass dieses Spiel eigentlich nicht verloren werden darf. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Maximum Verlängerung, würde ich sagen, war eigentlich, wenn du einfach einen Foul machst, vor dem Wurf gibt es 2 Freiwürfe für Bamberg. Bei einer 3-Punkt-Führung ist das nicht die schlechteste Ausgangssituation. Also das ist ein Spiel, das den Göttingern noch wehtun könnte in dieser Saison, weil vielleicht hat es noch Einfluss auf die Playoffs. Das Restprogramm der BG Göttingen ist ultra hart in den kommenden Wochen.
Ja, also einfach ein Foul. Genau, erstmal hätte es der Einwurf gegeben. Beim zweiten Foul dann, wenn du es noch
Richtig.
gemacht hättest, hätte es dann die Freiwürfe gegeben. Oder zumindest hätte Bamberg einen unendlich schweren Wurf bekommen. Ja, so also die Bamberger mit weiterhin einer kleinen Resthoffnung in Richtung Playoffs. Die BG Göttingen konnte sich da nach unten nicht eines Konkurrenten entledigen. Aber sind wir ganz ehrlich, es sind noch 5 Spiele zu spielen. Bamberg bräuchte 2 Siege mehr in diesen 5 Spielen als Göttingen. Also da muss jetzt ein richtiger Run her von Brose Bamberg, um dann noch in die Playoffs zu kommen.
Ja, absolut. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Hackro Merlins Crailsheim da auch noch in der Verlosung sind. Die stehen ja genau im Sandwich zwischen Göttingen und Bamberg in der Tabelle, haben wie Bamberg ebenfalls 14 Siege auf dem Konto, allerdings 2 Spiele weniger. Das heißt, Bamberg müsste ja, um Achter zu werden, sowohl Göttingen als auch Crailsheim wieder überholen. Bei Göttingen traue ich es ihnen tatsächlich zu, weil die Göttinger ein extrem hartes Restprogramm haben. Die Crailsheimer mit aktuell der gleichen Siegesbilanz, aber eben noch 7 Spielen übrig. Das wird dann schon auch eine harte Nummer werden für Bamberg.
Ja, vor allem, weil es bei den Crailsheimern jetzt wieder läuft und unter der Woche dann, beziehungsweise am Wochenende, das Spiel gegen Medi Bayreuth ansteht. Dazu gleich später mehr. Bayreuth, nur das als kurzer Wink, ist die Mannschaft mit der längsten Niederlagenserie aktuell. Wo wir dann auch so zumindest mal uns weiter runter orientieren könnten. Medi Bayreuth, Gott sei Dank, dank starker Performance im ersten Saisonabschnitt. Nicht mehr im Abstiegsrennen mit dabei, aber wir wollen jetzt abchecken, wie ist die Lage im Keller? Hamburg gegen Frankfurt und Bonn gegen Gießen. Das waren zwei Duelle, die sehr vorentscheidend waren, denn für Frankfurt gehen so langsam die Lichter aus, aber es gibt noch eine rechnerische Möglichkeit, dass die Frankfurter doch in der Liga bleiben, Robert.
Ja, erstmal vorneweg, sie verlieren in Hamburg erwartungsgemäß, diesmal wieder mit massiven Problemen am offensiven Ende, kommen nur auf 58 Punkte, verlieren 68 zu 58. Die Gießener hingegen, die verlieren in Bonn, auch das erwartungsgemäß, wobei das Spiel deutlich enger war, als vielleicht erwartet werden konnte. 78-72 am Schluss hier der Endstand. Und somit stellt sich die Situation im Keller jetzt folgendermaßen dar, dass die Frankfurter Tabellenletzter bleiben, 30 Spiele, nur 6 Siege und es sind weiterhin 4 Siege Rückstand auf das rettende Ufer. Und da, glaube ich, hört man schon raus, wo das Problem liegt. Es sind halt schon 30 Spiele absolviert. Das heißt, es kommen noch vier und man hat 4 Siege Rückstand. Das heißt, das einzige Szenario, in dem es noch klappen könnte, wäre ein Dreiervergleich mit dem Basketball-Löwen Braunschweig und den Jobstars Gießen 46ers. Und das hätte, wäre, wenn, wäre, Frankfurt muss alle verbleibenden 4 Spiele gewinnen. Braunschweig muss alle verbleibenden seiner 6 Spiele verlieren und die Gießener müssen aus ihren verbleibenden 7 Spielen exakt 4 Siege holen. Jetzt darf jeder für sich bewerten, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist.
Ja, vor allem bei Gießen ist es wichtig, dass sie genau 4 Siege holen, dass sie dann auch 10 Siege haben. Nur dann kommt es zum Dreiervergleich und nur dann könnte Frankfurt noch in der Liga bleiben. Also, wir haben uns in der Vorbereitung auf diese Sendung gefragt, hä, Frankfurt hat doch jeden direkten Vergleich verloren gegen die da unten und ist jetzt 4 Siege dahinter bei noch 4 ausstehenden Spielen, die müssten doch abgestiegen sein. Aber diese letzte Mini-Mü-Chance gibt es also noch für die Fraport Skyliners, wobei ich mich frage, woher in den letzten 4 Spielen noch 4 Siege kommen sollen bei Frankfurt. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Die Gegner sind Oldenburg, Gießen, Crailsheim und Bayreuth. Das ist jetzt nicht das härteste Abschlussprogramm und trotzdem sehe ich da die Chancen sehr überschaubar und dann muss ja auch noch der Rest dann ganz glatt laufen. Ziemlich unwahrscheinlich, ja, haben wir ja schon gesagt.
Wir können feststellen, praktisch sind die Fraport Skyliners abgestiegen.
Ja, und Gießen, auch das ist natürlich eine spannende Angelegenheit noch. Die haben genauso viele Siege wie Frankfurt aktuell, also 6 an der Zahl, haben aber, das haben wir hier gerade nochmal beleuchtet, 7 Spiele noch zu spielen. Also da ist es jetzt noch nicht ganz vorbei. Allerdings ist es auch dort relativ schwierig. Die spielen gegen Würzburg, Braunschweig, gegen Frankfurt, gegen Chemnitz, Göttingen und Alba am letzten Spieltag. Ja, mindestens 4 bis 5 bis eigentlich eher 6 Siege müssten daher in den letzten 7 Spielen, um dann noch eine Chance zu haben, drin zu bleiben. Das also die Lage im Keller. Wir könnten da vielleicht am kommenden Wochenende schon zumindest mal an die Fraport Skyliners einen Knopf hinmachen, wenn die ihr Spiel nicht gewinnen sollten. An Gießen, da werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen hinkommen. Ich vermute das mal aktuell. So, Robert, Two-Minute-Drill, dass wir hier schnell durchkommen, dass wir zum Thema Euroleague übergehen könnten, denn das ist ja hier die Spezialfolge für die Euroleague. Also würde ich sagen, wir starten viermal rein im Two-Minute-Drill oder fünfmal sogar.
5 Spiele sind es, ja.
Genau, und du
Ich surfe mal
startest.
los.
Ja, mach mal.
Ich surfe in die
Nimm die
Hauptstadt.
Welle.
Ich nehme die Welle in die Hauptstadt. Alba Berlin gegen die EWE Baskets Oldenburg. Auftakt des Spieltags. Alba gewinnt ein enges Spiel, 92 zu 86. Am Ende verdient, weil sie im letzten Viertel einen Run gestartet haben, den die Oldenburger nicht mehr final kontern konnten. Das ist den Oldenburgern während des Spiels oft gelungen. Bis Mitte letztes Viertel war die größte Führung für eine der beiden Mannschaften nur 6 Punkte. Und dann haben es die Berliner aber geschafft, eben mal zweistellig wegzuziehen. Das war der Schlüssel zum Sieg für Alba, die ohne Maodolo gespielt haben. Dafür mit einem sehr guten Jalen Smith mal wieder 19 Punkte und auch Malte Delo. Der Youngster 20 Minuten, extrem effektive Leistung, 12 Punkte, Career High, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Genauso wie 8 Rebounds, also sehr, sehr starke Leistung vom Youngster auf Berliner Seite. Bei den Oldenburgern war mal wieder Max Heidegger, der Topscorer mit 24 Punkten, hat aber ein bisschen gestruggelt. Aus der Distanz nur 2 von 8 von der Dreierlinie. Wie generell die Dreierquote auf Oldenburger Seite so ein bisschen der Knackpunkt war. Nur 11 Treffer bei 32 Versuchen. Da hat man einfach ein bisschen was liegen lassen, um dem großen Favoriten vielleicht doch ein Bein stellen zu können. Unterm Strich aber Oldenburg bestätigt die gute Form. Die werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Alba Berlin bleibt auf Kurs, Tabellenführung. Sie haben ja, was die Niederlagen angeht, immer noch die beste Bilanz der Liga. Nur 6 Niederlagen bisher, allerdings 5 Spiele weniger als Tabellenführer Bonn.
Dann gab es ein Württemberg gegen Baden-Duell. Ratio vom Ulm gegen die MLP Academics Heidelberg. Für die Ulmer sind die Playoffs schon relativ sicher. Für die Academics, die sind im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, also haben auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Die Ulmer sind gut ins Spiel reingestartet. Mit einem 10-0-Lauf haben sie sich dann eine frühe Führung erspielt. Dann kam aber die Zeit von Brecker Chapman, der ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat, zusammen mit Jaron Blossomgame von Ulm. Topscorer war, 24 Punkte aufgelegt hat für seine Mannschaft, individuelle Klasse gezeigt hat und seine Mannschaft dann da zur Halbzeit wieder rangeführt hat. Heidelberg nur mit einem hinten zu Beginn der zweiten Halbzeit, aber da hat dann Ulm nochmal im Tempo beschleunigt. 22-14, Viertel 3 und 27-20, Viertel 4. Also in der zweiten Halbzeit dann das ganze Ding deutlich gemacht. Auch gezeigt, was der Unterschied ist zwischen einer Playoff-Mannschaft und einer Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld. Zum Beispiel, dass sie nur 8 Turnover hatten, die Ulmer. Auf Seiten von Heidelberg waren das 14 und entsprechend war das natürlich 16 sogar. Und entsprechend war das natürlich dann ein Problem. Bei den Heidelbergern hat sich sehr viel auf Individualität gestützt. Das sieht man auch an den gegebenen Assists. Nur 14 Stück. Da lief der Ball etwas runder bei den Ulmern, die mit 23 Assists überzeugen konnten. Blossomgame mit 24, wie gesagt, Topscorer bei den Ulmern. Tommy Klipper ist mit guter Mannschaft, mit gutem Spiel für seine Mannschaft, 11 Punkte. Philipp Herkenhoff mit 10 Punkten. Also da lief das Rädchen rund bei den Ulmern, die sich damit den nächsten Sieg holen. Sieg Nummer 19 in 27 Spielen, stehen aktuell auf Platz 5. Für die MLP Academics auf Platz 12, wie gesagt, geht es um nicht mehr besonders viel. Die werden da unten nicht mehr reinrutschen.
Ja, Basketball Löwen Braunschweig gegen Hakro Merlins Crailsheim. Wir haben die Crailsheimer vorher schon thematisiert, als wir über die Situation rund um Platz 8 gesprochen haben. Und ich habe den Eindruck, für die Hakro Merlins ist jedes Spiel jetzt ein Playoff-Spiel. Coach Sebastian Gleim hat nämlich auch in Braunschweig wirklich eine Playoff-Rotation spielen lassen. Am Ende waren es 7 Spieler, die die Minuten gegeben haben. Jon Axel Gudmundsson noch mit 6 Minuten Einsatzzeit. Aber prinzipiell war das eine 7er-Rotation. Das heißt, da sieht man schon, da wird jetzt alles nochmal rausgepresst, um eben doch noch irgendwie auf Platz 8 zu kommen. Und es hat gelangt. In einem ganz, ganz engen Spiel gewinnen die Crailsheimer 87-84 gegen die Basketball-Löwen Braunschweig durch eine gute Teamleistung. Terrell Harris, 18 Punkte, genauso wie Neuzugang auf der Point Guard Position Mike Caffey, der den Laden wirklich gut zusammenhält und TJ Shorts, ich will nicht sagen, vergessen macht, da sind wir weit davon entfernt, aber er, glaube ich, kann dem Team das geben, was es braucht, nämlich Führungsstabilität, und das hat er in diesem Auswärtsspiel eindrucksvoll bewiesen. Bei den Braunschweigern Topscorer mal wieder David Krämer, der allerdings auch im letzten Angriff per Dreier verpasst hat, das Spiel in die Verlängerung zu schicken. Ganz knapper Wurf, innen aus. Und somit Auswärtssieg, ganz wichtig. Insgesamt der zweite Sieg jetzt in Folge für die Hakro Merlins, die nach ihrer Corona-Welle ihren Kader langsam wieder vollständig bekommen. Boggy war noch nicht dabei. Der würde die Rotation sicherlich um einen Spieler erweitern. Aber ganz, ganz wichtiger Sieg für die Crailsheimer, die jetzt auf Platz 9 stehen, mit einer Bilanz von 14-13, 13 Niederlagen. Genauso viele wie die beiden Teams vor ihnen, Göttingen und Hamburg. Also da ist man auf Tuchfühlung mit den Playoffs.
Ja, dann nächstes Spiel, Bayreuth gegen Chemnitz. Und ich hatte das ja schon mal vorhin so ein wenig angerissen, die Bayreuther mit der aktuell längsten Niederlagenserie der Liga, die sie auch weiterhin ausbauen, haben verloren gegen die Chemnitz Niners mit 69-83 zu Hause. Bittere Niederlage, aber alles in allem nicht mehr von großer Bedeutung, denn Medi Bayreuth wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Sie sind übrigens in diese Niederlagenserie gestartet mit einer Bilanz von 11 Siegen und 10 Niederlagen, stehen jetzt bei 11 Siegen und 19 Niederlagen. Zum Spielverlauf, Chemnitz etwas besser reingekommen und dann die Führung peu à peu ausgebaut. So kann man das sagen. Die Niners Chemnitz haben jedes einzelne Viertel gegen Medi Bayreuth gewonnen, wenn auch meist nur knapp, bis dann am Schluss aber plus 14 rausgekommen sind und die Chemnitzer das Ding souverän wahrscheinlich in Richtung Playoffs steuern. Bester Mann auf Seiten der Niners Chemnitz, Das war Jonas Richter mit 22 Punkten, mit einer richtig guten Performance. 8 von 11 aus dem Feld dazu. 7 Rebounds plus Minuswert von plus 18. Hatte also eine richtig gute Performance hingelegt. Insgesamt aber die Chemnitzer sehr ausgeglichen in ihrem Kader. Gleich 4 Spieler haben in Double Digits gescored. Eric Washington knapp drunter. Also da das Scoring sehr ausgeglichen. Bei Medi Bayreuth fühlt sich so langsam wieder der Kader, aber es sieht so aus, als würde da diese sehr anstrengende Phase in der Saison, wo sie sehr wenig Spiele hatten, wo sie eigentlich nur noch auf den Zahnfleisch gegangen sind, als ob die jetzt Tribut zollen müssten für für diesen Einsatz, für diese Siege, die sie da geholt haben in der ersten Saisonphase. Medi Bayreuth, ja, einfach nicht ganz auf der Höhe mit den Niners Chemnitz, die aktuell wie eine Playoff-Mannschaft spielen und deswegen auch genau dort stehen. Tabellenplatz 6 aktuell für die Niners Chemnitz, für Medi Bayreuth ist es Platz 13 in der Tabelle.
Ja, und zum Abschluss des Spieltags oder unseres Two-Minute-Drills, die Bayern gegen den Centanex MBC, ein Pflichtsieg, unterm Strich ungefährdet, auch wenn das Ergebnis gar nicht so deutlich war, 86 zu 78. Dennoch kam der Sieg der Bayern nie in ernsthafte Gefahr. Bayern über das gesamte Spiel in Führung. Der MBC aber wirklich kämpferisch, eine sehr gute Leistung geboten, nie aufgesteckt, sich immer wieder rangekämpft, aber es eben nicht geschafft, das Ruder komplett rumzureißen. Obwohl Jamal Morris vor allem in der ersten Halbzeit extrem gut geworfen hat. Ich meine, das waren 19 Punkte, die er schon zur Halbzeit auf dem Konto hatte. Am Schluss 25 Zähler für den Topscorer des MBC. Bei den Bayern war es eine ausgeglichene Teamleistung. Breit verteilte Minuten über 11 Spieler. Alle 11 eingesetzten Spieler haben auch gescored. Am meisten davon Vladimir Lucic mit 17 Zählern. Für die Bayern, ja, Coach Andrea Zingieri hat es während der Woche beschrieben, es geht ja ums Überleben nach dieser toughen Euroleague-Woche. Es geht ja jetzt direkt weiter am Wochenende an Ostern gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, bevor es dann in die Euroleague-Playoffs geht, die wir ja gleich beleuchten werden. Ansonsten für die Bayern Sieg Nummer 21 in der BBL, Tabellenplatz 2. Der MBC hängt im Tabellenkeller fest mit seinen 10 Siegen. Auch jetzt die zweite Niederlage in Serie. Bilanz von 10 zu 20 aus 30 Spielen. Ich denke, mit einem Sieg mehr sind sie definitiv auf der sicheren Seite. Aber auch ansonsten müsste schon ganz viel schief gehen, wenn es für den MBC noch weiter in den Keller gehen sollte.
So, Two-Minute-Drill. Robert, wir sind durch mit der BBL, aber was uns natürlich noch fehlt, ist die Starting Five des Spieltages. Wen hast du?
Ich gehe auf der Point Guard Position mit Mike Caffey von den Hakro Merlins. Ich habe es vorher schon angesprochen. Er kann wirklich eine ganz wichtige Nachverpflichtung gewesen sein und er scheint reinzupassen. 18 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists und vor allem ein Plus-Minus-Wert von plus 15 in diesem knappen Spiel gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Das zeigt, welchen Einfluss er schon auf seine Mannschaft hat. Dann gehe ich auf der Shooting Guard Position mit Malte Delo von Alba Berlin. Bei dem Jungen finde ich es immer wieder beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit er mittlerweile spielt und würde das gerne honorieren mit der Starting Five der Woche. 12 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists in 20 Minuten, Effektivitätswert von 20. Also wirklich ganz abgezockte Leistung des Berliner Youngsters. Small Forward, ich glaube, das hatten wir noch nie, Stucky. Hatten wir schon mal einen Spieler dreimal hintereinander in
Nee,
der
ich
Starting
glaube auch nicht.
Five?
Ich glaube auch nicht.
Javonte Hawkins
Der ist
macht's möglich.
heiß.
Der ist wirklich heiß. 35 und 9 jetzt aufgelegt. Also der scored richtig. Letzte Woche schon über 30 Zähler aufgelegt. Jetzt wieder 35 Stück beim Sieg gegen die Gießen 46ers. Ja, an den kommen wir aktuell nicht vorbei auf der Small Forward Position. Power Forward, Jaron Blossom Game von Ratio vom Ulm. Du hast es angesprochen. 24 Zähler, auch er ganz abgezockt agiert. Ganz effektiv, entscheidender Mann beim Ulmer Sieg. Und auf der Center-Position Jonas Richter von den Niners Chemnitz. 22 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, kein einziger Turnover. Effektivitätswert 28 und auch plus 18 im Plus-Minus-Rating. Also Spitzenwerte in allen Kategorien für den Chemnitzer Center, der seine Nominierung dadurch absolut verdient. Also Caffey Hawkins, Delo Blossom Game und Richter, die Starting Five des Spieltags unter der Woche.
Beep, beep.
Aber Robert, wir waren jetzt gerade noch in der Nachsicht, also in der Aufbereitung des Mittwochs und des Dienstags. Und da müssen wir natürlich auch sagen, die MHP-Riesen Ludwigsburg haben gestern bzw. am Mittwochabend ihr Basketball Champions League Viertelfinale Spiel 2 zu Hause gewonnen. War ein Do-or-Die-Spiel gegen Cluj. Da steht es jetzt also 1:1 in der Serie. Ist eine Best-of-Three-Serie, die jetzt also ins Spiel 3 gehen wird. Zurück nach Cluj, nach Rumänien, dort am kommenden Dienstag. Dann, ich glaube, deutscher Zeit um 18 oder um 19 Uhr, müsst ihr euch nochmal erkundigen, losgehen wird. Das Ganze dann zu sehen auf YouTube. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich. In Cluj sind 10.000 Irre in der Halle, die da Rabatz machen. Also da Glückwunsch an Ludwigsburg raus, die das da während des BBL-Spieltags in der Champions League geschafft haben. So, das soll dann aber das auch gewesen sein, was wir nach hinten blicken heute. Und ab jetzt geht unser Blick nach vorne, denn wir gehen jetzt auf die Vorschau der Playoffs in der Euroleague mit DeMont Green. Wir besprechen, wie ist eigentlich gerade die Lage der Liga. Die Hauptrunde ist abgeschlossen, Robert. Am Mittwoch fand noch das letzte Nachholspiel Maccabi gegen Fenerbahce statt. Da ging es aber nur noch um verschiedene Positionierungen. Und jetzt steht fest, wer gegen wen spielt. Und das sind richtig heiße Matches.
Ja, Wahnsinn. Maccabi konnte es sich quasi aussuchen, gegen wen sie spielen. Mit einem Sieg wären sie Fünfter. Sie haben das Spiel gewonnen, spielen somit gegen Real Madrid. Ja, und kommende Woche geht's los am Dienstag, Euroleague Playoffs, du hast es angesprochen. Und wenn man da mal so in den Zeitplan schaut, Stacky, das kann ein schöner Basketballabend werden. 18 Uhr, Cluj-Ludwigsburg. 19 Uhr, Mailand-Efes. 21 Uhr, Barcelona gegen die Bayern.
Bin ich
Ist
dabei?
ganz, ganz akzeptabel, glaube ich. Ja, und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um mal auf diese vier Playoff-Serien in der Euroleague vorauszublicken. Allen voran natürlich auf die Serie der Bayern gegen Barcelona. Und du hast es angesprochen. Wir rufen direkt bei den Bayern an, bei DeMont Green, Assistant Coach von Andrea Trinchieri, ganz tief drin in der Euroleague. Und da klingeln wir jetzt einfach mal durch.
Hallo.
Hallo, Florian und Robert hier von Big Post Game. Hallo, DeMond.
Hey, guten Morgen, guten Morgen.
Morgen,
Das
vielen
mein
Dank.
guten Morgen.
Genau, Robert ist mit dabei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. So früh am
Kein
Morgen.
Problem, gern. Ja, kein Problem. Ich bin ein früher Mensch.
Du bist ein früher Mensch, im Gegensatz zu mir.
Ach so, ja, siehst du.
Aber wir richten uns da sehr gerne nach dir. Dann sind wir natürlich auch früher draußen mit der Folge heute. DeMont, die
Ja, siehst
Hauptrunde
du.
in der Euroleague ist durch. Wie hast du die Saison so ganz allgemein gesehen? Was waren so die positiven, was waren die negativen Überraschungen für dich so ganz allgemein, mal abgesehen von den Bayern jetzt?
Naja, gut, ich meine, das Negative, ich meine, Überraschung würde ich es nicht sagen, aber einfach die negative Entwicklung ist einfach allgemein die Situation, die da in Russland, Ukraine passiert ist, ne? Also das ist natürlich jetzt neben all den sportlichen, das ist das absolut größte negative Erlebnis oder Erfahrung, die wir hier in der Welt machen müssen und natürlich dann auch nochmal dann, was die Jülich angeht, natürlich auch die Sportwelt. Also das war das auf jeden Fall. Ich glaube, das überschattet alles Mögliche, was da im Sportlichen passiert ist. Aber generell die anderen Überraschungen jetzt sportlich gesehen, muss ich sagen, finde ich, über die letzten Jahre haben das immer sehr, sehr viele Teams verdient, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und unter anderem natürlich auch wir, obwohl jetzt gesagt hat, ich soll Bayern weglassen, aber so einen kleinen Klammern erwähne ich uns auch mal. Aber ich meine, klar, was heißt negativ nicht, aber man ist schon überrascht, dass man doch sehen kann, wie stark die Liga sich da entwickelt, dass der Euroleague-Champ über große Teile der Saison da doch strauchelt und nicht wirklich einen guten Rhythmus hinbekommt und man dann doch sehen kann, ey, die sind doch auf jeden Fall aufschlagbar, was es natürlich auch interessant machen wird dann für die erste Runde.
Ja, absolut. Wenn du mich nach Überraschungen und Enttäuschungen fragst, ich würde sagen, Monaco, glaube ich, ist definitiv auch eine der positiven Überraschungen. Fenerbahce hat jetzt natürlich von dieser Situation mit den russischen Teams nicht profitiert, aber ich glaube auch mit den russischen Teams eher eine negative Saison für sie. Also das ist schon beeindruckend, welche Teams dann vielleicht hinten mal rausfallen aus den Playoffs. Wer dann reinrutscht in die Playoffs, weil Unix Kasan war beispielsweise auch ja super stark, wären wahrscheinlich auch in die Playoffs gekommen. Also das ist immer wieder spannend in der Euroleague, wie sich da das in den Top 8 entwickelt.
Ja, absolut. Ich meine, im Vergleich zum letzten Jahr, wo du halt dann die Kimki und einige Teams hast, die alle Spiele verloren haben, gab es im Endeffekt dieser nicht. Okay, du hast mit Panathinaikos ein Team gehabt, was da unten steht, was man aus der Geschichte in der Vergangenheit eigentlich nicht immer da unten bei den Teams da sieht. Aber ansonsten finde ich, war das ein ganz, ganz guter Saisonablauf für viele Teams.
Es gab ja auch Corona in dieser Saison, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, auch vor diesem Hintergrund ist die Saison wirklich gut durchgelaufen. Klar gab es mal so Spielplanspitzen wie bei euch jetzt vorletzte Woche mit diesem Auswärtstrip, Euroleague, Triple-Woche. Hast du eigentlich immer dein Zimmer gefunden im Hotel, Desmond?
Ich habe das immer gefunden, ja. Also noch bin ich nicht so weit, dass ich mir wie einige andere Leute die Zimmernummer nochmal in mein Handy eingeben müssen, ne, damit die dann immer nachschauen. Also noch funktioniert.
Ja, Robert spielt natürlich auf deinen Headcoach an. Da hören wir mal ganz kurz rein. Der hat uns im Pressegespräch was ganz Lustiges erzählt. Da wollen wir mal kurz in eine Anekdote reingehen.
Okay, my mentality was affected in this way that for 3 times I went to the wrong hotel room because in Istanbul I had in the first 2 days room 201. Then in the second part of the trip I had 407 and I went to the 201 and stick the card but didn't open, so I went down, okay, and said the card is not working, okay, and this happened also to Madrid, so this is how it affected and was a little bit never happened to me a schedule like this.
Also das ist echt eine lustige Anekdote. Wusstest du davon?
Ja, ich habe es mitbekommen.
ich war in dieser Saison selbst als Autor bei den Hakro Merlins Kralsheim in Dänemark mit dabei, beim allerersten internationalen Spiel. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie das auf internationaler Bühne abläuft. Das ist wirklich ja Halle und Hotel und so viel mehr gibt es dann eigentlich nicht wirklich zu sehen, oder? Auf diesen Trips, deswegen sind die auch so anstrengend.
Ja, also ich meine, auf den Trips, ich meine, da ist natürlich der größte Fokus, wie gesagt, die Spiele. Da kommst du an im Hotel, je nachdem, um wie viel Uhr man da ankommt, dann hast du halt dein Mittagessen oder Abendessen und dann geht's halt in die Halle, wenn du dich dafür entschieden hast, dort nochmal zu trainieren oder wenn du nicht zu Hause trainiert hast. Also ich meine, das ist natürlich bei den Auswärtstrips schon die Regel, ne? Hotel, Halle, Hotel, Halle. Letztes Jahr war es natürlich wegen Corona ja auch nochmal ein bisschen schwierig, generell rauszugehen, was dieses Jahr schon ein bisschen einfacher war. Aber wir haben uns da jetzt schon eine feste Regel gemacht, wir Coaches, dass wir da schon einfach mal, auch wenn es nur mal eine halbe Stunde zwischendurch ist, dass wir einfach mal da gemeinsam rausgehen. Lass es auch mal nur ein Spaziergang sein oder mein Trainerkollege, als wir in Madrid angekommen sind, der hat ein Equipment irgendwie gebraucht für sein iPad, was irgendwie kaputt gegangen ist. Dann haben wir uns zu dritt zusammen ins Taxi gesetzt und zum Apple Store gefahren. Der hat sich dann da sein Teil besorgt und dann auf dem Weg nach Hause sind wir dann Richtung Hotel gelaufen, um einen Spaziergang zu haben. Kurz in so einen Laden rein, haben uns dann draußen hingesetzt, ein kleines Bierchen in der Sonne getrunken und dann zurück zum Hotel. Ne? Also wenn man dann zwischendurch mal schon irgendwie eine Stunde Luft hat, dann haben wir gesagt, pass auf, das müssen wir auch ausnutzen, um nicht nur in dem Hotel zu sitzen, weil das ist dann schon irgendwann mal sehr beengend und bedrückend und ja auch irgendwo dann auch nervig. Also haben wir gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, dann gehen wir auch schon mal raus und jetzt nicht darum, die Stadt zu erkunden, sondern einfach nur aus dem Hotelzimmer raus, aus dem Hotelleben raus, einfach mal ein bisschen Luft und ein bisschen Freizeit zu haben.
Desmond, lass uns reinstarten in die Playoffs. Wir haben ja jetzt seit Mittwochabend 4 ganz spannende Serien, die feststehen. Ganz kurz für unsere Hörer noch der Modus. Es wird eigentlich ganz normal im Playoff-Modus gespielt. 4 Viertelfinalserien, Best of 5. Aber im Modus 2-2-1, so wie wir es letztes Jahr aus der BBL auch kennen. Und danach schließt sich das Final Four an, Halbfinale und Finale im K.O.-Modus. Genau, erste Serie. Der Erste gegen den Achten. FCB gegen FCB, der große FC Barcelona gegen den FC Bayern Basketball. Ja, die Bayern sind Underdog, der Mons. Dennoch, mit welcher Einstellung geht man denn in diese Serie rein? Eigentlich hat man nichts zu verlieren.
Du sagst es schon, ne? Also natürlich sind wir, wenn man sich das jetzt auf Papier anschaut und auch die Tabellensituation, ist man ganz klar natürlich der Underdog. Aber ich würde sagen, wir haben uns insgesamt die Saison auch zweimal gegen Barcelona jetzt nicht unter Wert verkauft, definitiv nicht. Und in den Juli Playoffs muss ich schon sagen, ist alles auf jeden Fall möglich. Also mein letztes Jahr haben wir interessante Serie gehabt und haben zwei Spiele in Mailand verloren, dann zwei Spiele zu Hause gewonnen. Ich meine, Barcelona ist definitiv nochmal ein anderer Gegner. Also wenn wir es schaffen könnten, eins in Barcelona zu gewinnen, wäre natürlich schon grandios. Aber selbst wenn Barcelona beide Spiele zu Hause gewinnt, dann kommen die nochmal zu uns und dann ist es natürlich ein anderer Kaliber als Mailand letztes Jahr. Also man muss schon, um Barcelona zu schlagen, selbst als Underdog oder als vermeintlich, sagen wir mal, schwächere Gegner, wirklich ein 100% perfektes Spiel erleben von uns selbst. Und auf der anderen Seite muss man dann vielleicht schon irgendwie hoffen, dass Barcelona ein bisschen schwächelt, ein bisschen strauchelt oder vielleicht auch uns auf eine irgendeine Art und Weise doch ein bisschen unterschätzt. Wenn es diesen Moment gibt, muss man den natürlich auf jeden Fall nutzen. Ich kenne den Trainer, der ist natürlich sehr, sehr fordernd und viel Energie. Ich glaube nicht, dass er in diese Kategorie geht, dass die Jungs überhaupt dran denken, uns zu unterschätzen. Also ich bin mir sicher, dass die mit 100%iger Einstellung da reingehen und mit Sicherheit versuchen werden, nicht unnötig Energie zu verschwenden, sondern wir wollen München 3-0 schlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Motto von denen sein wird. Aber ich sehe da keine schlechten Karten. Ich sehe da eigentlich ein relativ ausgeglichenes Matchup für uns, was die Spiele angeht. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wer an den Tagen jetzt nächste Woche Dienstag und Donnerstag bei den Individual Matchups einen besseren Tag erwischt, einen besseren Rhythmus hat.
Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Über die Regular Season können wir vielleicht noch kurz sprechen. Du hast schon gesagt, ihr habt da zweimal knapp verloren. Einmal -5 in Barcelona. Zu Hause habt ihr -8 verloren. Also zweimal gar nicht so wild. Wir haben auch hier schon öfter im Podcast gesagt, dass Barcelona eigentlich ein ziemlich gutes Matchup für euch sein könnte. Dass die euch besser liegen als andere Mannschaften. Siehst du das auch so? Und wenn ja, weshalb liegen die euch denn ein bisschen besser?
Nein, ich sehe es auch so, weil ich meine, wir haben jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, Real Madrid, obwohl wir die jetzt geschlagen, aber allgemein, wenn du den Kader anschaust, sind sie jetzt nicht so, haben sie nicht diese große Dominanz mit großen Spielern, sind jetzt auch nicht so tief bespickt mit großer Athletik. Die haben natürlich ein sehr, sehr hohes Spielverständnis, also Spieler mit hohem Spiel-IQ, sehr, sehr gute Werfer, natürlich auch das Team, was da jetzt mit den Spielern schon einige Jahre auch zusammen spielt. Einer der besten Point Guards, was natürlich jetzt in der Euroleague generell ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du auf der Position einen sehr, sehr guten Spieler hast. Und mit Mirotic natürlich ein enorm vielseitiger, jedes Jahr MVP-Kandidat-Spieler. Und ich glaube einfach vom Matchup her, auch wenn diese Spieler individuelle Klasse haben und Stärke haben, haben wir schon Spieler, mit denen wir da dagegen halten. Und deswegen sehe ich allgemein, dass das Barcelona für uns schon auf den einzelnen Positionen ein guter Matchup ist.
Demont, du hast die Point Guard Position angesprochen, die finde ich bei Barcelona extrem spannend, weil sie da jetzt einen zweiten Typen haben, der jetzt im Saisonendspurt extrem zugelegt hat, nämlich Dante Exum. Er ist ein ganz anderer Typ als Nick Calates. Wie geht man mit diesen zwei verschiedenen Spielertypen auf der Point Guard Position um?
Ich meine, natürlich ähneln die sich in einem Punkt, dass meiner Meinung nach sind beide nicht besonders gute Werfer. Exum, da kann man einen reinstreuen, Nick Calates kann natürlich auch mal einen reinstreuen, aber das gehört jetzt nicht zu ihren Paradedisziplinen. Ne? Nick Calates ist ein hervorragender Werfer. Da muss man natürlich mit cleveren und mit viel Druck ihm dieses Passfenster, was er halt immer braucht und was er sich immer ganz gut kreiert, die freien Mitspieler zu finden. Ne? Vor allem dann auch, wenn man mal in Switching-Situationen drin ist oder wenn Teams switchen, ist er natürlich sehr, sehr effektiv, diesen Mob-Pass im richtigen Moment zu spielen, Mismatch unter der Zone, unterm Korb. Und da muss man natürlich schon mit gut Druck dagegen agieren, weil er ist ja auch nicht so der Schnellste. Das heißt, man kann natürlich schon mit gut Druck trotzdem ihn auch vor sich halten. Auch bei Exxon natürlich ein anderer Punkt ist, der nicht den guten Wurf hat, aber mit extremer Speed und Athletik natürlich dann an dir vorbeigehen kann, wenn du dann zu viel Druck ausübst. Aber er ist natürlich jetzt nicht so der Passer. Also kann man da schon anders agieren als bei Kanates mit vielleicht ein bisschen weniger Druck, damit man nicht geschlagen wird. Aber natürlich braucht man Druck am Ball, damit die den Ball nicht gut bewegen können, was sie gerne tun.
Ja, daraus... Sorry, mach du, Robert.
Unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, ist die Rückkehr von Nick Weiler-Babb auch ein ganz entscheidender Schlüssel für diese Serie, dass er eben Druck am Ball machen kann, oder?
Nick kann Druck gegen Gegenspieler machen. Ne? Deswegen ist er natürlich ein so extrem wichtiger Spieler. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du den Nick am Ball hast und er eine gute Physis und einen guten Druck am Guard machen kann. Und selbst wenn wir dann ins Switching gehen, hast du ihn halt dann gegen einen Vierer oder gegen einen Fünfer, wo man ja auch jetzt nicht die Hände vorm Kopf hält nach so einem Switch, sondern man dann schon optimistisch auch in diese Switching-Geschichten reingehen kann, wenn man Nick da am Ball hat.
Ja, Barca als einziges Team über 40% Dreierquote über die Saison hinweg gesehen, aber auch mit den meisten Turnovern als Mannschaft. Wo siehst du denn eure Vorteile gegenüber Barca? Wo könnt ihr denn reingehen? Man will sich ja nicht nur nach dem Gegner richten.
Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja generell nicht immer so unsere Vorangehensweise. Wir schauen natürlich schon auf unsere Stärken und gucken, wo wir die attackieren können, wo die Schwachpunkte sind. Natürlich haben die sehr, sehr gute Dreierschützen, aber die Dreierschützen, die sie haben, sind jetzt auch nicht so die besten Verteidiger. Ne? Das heißt, man muss dann schon die Jungs attackieren mit der Hoffnung, dass es natürlich sehr, sehr gut funktioniert und sagen wir mal, der gegnerische Coach dann sauer auf die ist und die auswechseln. Und damit hast du natürlich schon mal ein Problem bewältigt, dass du die Dreierschützen eliminiert hast, wenn sie dann auf der Bank sitzen. Und ich meine, das ist natürlich schon unser Punkt, dass wir da generell immer ansetzen wollen, die schwächeren Verteidiger von den Gegnern zu attackieren.
Und welche Rolle spielt denn der Modus eigentlich? Ich finde dieses 2-2-1 sehr spannend, weil es für ein Heimteam natürlich von Vorteil sein kann, wenn man schnell 2-0 in Führung geht. Wenn man allerdings ein Heimspiel abgibt, dann wird's schon kribbelig, weil man dann zweimal auswärts ran muss. Also ich glaube, es verschiebt schon ein bisschen den Fokus im Vergleich dazu, dass man abwechselnd spielt, heim und auswärts.
Also gerade in der Euroleague finde ich es diesen Modus gar nicht mal so verkehrt. Ne? Also ich meine, man darf nicht unterschätzen, diese ganze Saison über diese ganze Reiserei. Man hat für so viele Reisen. Wenn man das jetzt immer abwechselnd gestaltet, dann ist es schon nochmal viel anstrengender. Also aus dem Punkt, finde ich, macht dieser Modus natürlich schon Sinn. Ja, ich meine, Heimrecht hat man ja dann nicht umsonst. Und irgendwie muss ja dann auch der Heimrecht, wenn du die ganze Saison über das schaffst, unter die ersten vier zu bleiben und dominant zu spielen, musst du natürlich schon irgendwo einen Vorteil haben. Wenn du dann die ersten beiden Spiele direkt zu Hause spielst, ist es ein Vorteil. Aber wenn man das clever macht, wie du schon gesagt hast, kann man aus jedem Vorteil auch immer einen Nachteil entwickeln. Und lass uns mal überraschend ein Spiel in Barcelona gewinnen, dann ist der Druck schon mal ganz anders nochmal bei Barcelona und die Underdogs können dann noch einmal das weiterspielen.
Ja, vielleicht noch abschließend, welche Rolle spielt denn die Stimmung? Zuletzt hatten wir gesehen, Barca gegen Real am vergangenen Wochenende, da gab es ja Videos, da ist auf dem Handy kaum der Ton zu verstehen, weil es dazu abging im Palau Blaugrana. Welche Rolle spielt die Stimmung dort erstmal für euch, um dagegen anzutreten, aber dann vielleicht auch die Stimmung bei euch zu Hause im Audidome, um dem Ganzen dann vielleicht Spiel 4 zu erzwingen?
Naja gut, ich meine, das ist ja, wie du schon gesagt hast, gerade bei diesem Klassiko Real gegen Barca, da geht es ja immer richtig ab. Muss man jetzt einfach mal schauen, wie viele Zuschauer oder wie die Stimmung generell ist, wie es sein wird, wenn die gegen Bayern München spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf derselben Ebene sein wird, außer wir halten das Spiel spannend oder wir halten da wirklich gut mit, dann wird sich natürlich das Publikum natürlich auch anpassen und dementsprechend dann auch vielleicht ein bisschen mehr abgehen. Aber ich meine, man kennt es ja aus unseren eigenen Heimspielen, dass selbst bei Euroleague-Spielen jetzt gegen Roter Stern oder anderen Teams, wir da schon relativ viele, viele Gäste, Zuschauer hatten, die für eine gute Stimmung gesorgt haben. Okay, Barcelona hat jetzt nicht so eine Fanbase wie jetzt Roter Stern oder irgendwelche von den türkischen Clubs. Aber ich meine, wir haben es jetzt gestern gegen MBC gesehen. Die Stimmung zu Hause war wirklich super. Und ich hoffe einfach, dass wir dann in den Playoffs jetzt gegen Barcelona da eine volle Hütte haben. Und ich kenne die Stimmung hier in München im Audidom sehr, sehr gut. Und wir hatten hier schon Spiele gehabt, wo wir eine bombastische Stimmung hatten, eine super Unterstützung. Und ich meine, darauf hoffe ich, dass wir in der nächsten Woche in den Playoffs die Hütte voll bekommen und die Bayern-Fans da richtig abgehen.
Ja, ist ein schönes Schlusswort. Ja, ich erinnere mich, Barcelona-Spiel, Game-Winner gab es ja auch schon mal im Audidome. Also sowas dürfte es gern wieder geben.
Haben wir alles und wir werden alles dran setzen, das genau in diese Richtung auch wieder zu steuern.
Ja, machen wir mal einen kleinen Schwenk zur zweiten Serie. Für mich doch überraschend auf Platz 2 abgeschlossen, Olympiakos Piräus gegen AS Monaco. Zwei potenzielle Überraschungsmannschaften. Was macht Olympiakos so stark? Die fliegen gefühlt irgendwie unter dem Radar. Man spricht immer von den ganz großen Teams, Barca, Real, Cesca, als sie noch dabei waren. Aber am Ende Olympiakos Zweiter.
Ja, jetzt wo du das sagst, muss ich nochmal zurück zum Anfang, Überraschung. Also für mich sind die am Anfang der Saison eine Überraschung gewesen. Aber wenn man die dann mehr beobachtet hat, sind die verdient da oben auf Zweiten. Ne? Also ich meine, die haben, ich glaube, als einziges Team dieses Jahr kaum Verletzungen gehabt. Ich glaube auch überhaupt gar keine Corona-Probleme. Olympiakos hat ja seit Jahren immer eine sehr, sehr gute Basketballkultur, ja, mit Spanoulis, der da jahrelang das Team angeführt hat. Und die haben jetzt nach der Spanoulis-Ära das sehr, sehr gut umgesetzt. Slukas hält dann noch die Fahne oben. Papanikolaou und Printezis, obwohl die schon jetzt auch langsam dem Ende zugehen, geben denen auch noch gute Minuten, sind da ziemlich ausgeglichen auf den ganzen großen, also auf allen Positionen, spielen eine sehr, sehr, sehr gute Verteidigung. Auch wenn die jetzt Dorsey und Vesenkov haben, muss ich sagen, sind es jetzt nicht so Topstars, aber die sind sehr, sehr ausgeglichen und spielen sehr, sehr gut als Mannschaft, muss man wirklich sagen, offensiven Ball. Das sind sehr effektiv immer Ende der Shotclock. Also wenn du denkst, du hast die jetzt schon am Ende der Shotclock gut verteidigt, findet sich immer noch ein freien Wurf für Vesenkov, Dorsey oder selbst auch Slukas. Also die spielen eine sehr, sehr gute Saison und muss ich sagen, sind wirklich verdient Zweiter da oben.
Hat natürlich auch damit zu tun, dass sie zu Hause jede Mannschaft geschlagen haben, außer Roter Stern. Auch das ist krass, eine 13:1 Heimbilanz. Das dürfte jetzt gerade in diesem 2-2-1 Playoff-Modus dann von Bedeutung sein, glaube ich. Vor allem, wenn es gegen Monaco geht. Die sind ja als Eurocup-Vertreter gleich für die Teilnahme, haben sich da die Teilnahme für die nächste Saison gesichert. Was glaubst du, wie stark könnte Monaco sein?
Monaco ist ein typisches Team, was man nicht unterschätzen darf. Ne? Also ich glaube, ganz egal, wo du, in welchem Team, wo du Mike James hast, kannst du dir nie sicher sein. Ne? Ich meine, natürlich ist eine Serie, aber ein Spiel kann so eine Serie schon doch in eine gewisse Richtung lenken. Ne? Und wer Mike James kennt, wer weiß. Ne? Lass ihn im ersten Spiel in Olympiakos direkt da mal heiß laufen. Und So ein Mike James, der heißt mal, es kann jedes Team zum Sieg führen. Und dann kann natürlich schon auch eine Überraschung in der ganzen Serie direkt am Anfang gestaltet werden, wenn so ein Spieler wie er heiß läuft.
Ja, ich finde, Monaco ist generell eine sehr athletische Mannschaft. Es macht Spaß, denen zuzusehen. Donta Hall zum Beispiel unterm Korb. Und sie haben, glaube ich, nicht umsonst, zumindest von der Punkteausbeute, die beste Offense der Liga. Also da hat Sascha Obradovic schon einen ganz guten Stil etabliert.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der ist ja, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, dieses Engagement, gerade auch ein bisschen Defense hat er auch da reingebracht. Aber diese Athletik und diese Offensivpower, die sie da haben, ist schon, wird denke ich mal, ein interessantes Matchup.
Ja, für den Gewinner dieser Serie, Olympiakos gegen Monaco, wird es dann im Halbfinale gegen den Gewinner aus Milan gegen Anadolu gehen. Die Serie wollen wir uns als nächstes angucken. Das ist, denke ich, so die Knallerserie schlechthin, in der es einfach keinen Favoriten gibt, oder obwohl es Dritter gegen Sechster ist.
Ja, wahrscheinlich sagt man, dass es da keinen Favoriten gibt, aber ich weiß es nicht wieso. Aber ich denke, dass da schon FS die Nase am Ende vorne haben wird. Also ich sehe diese Serie in 5 Spielen, aber ich sehe, dass FS, glaube ich, diese Serie gewinnen wird. Dass die, also natürlich vorausgesetzt, alle Spieler sind fit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der Status da mit Mitic und Boboada ist. Das weiß ich jetzt zu dieser Minute gerade nicht. Aber wenn die komplett sind, dann sehe ich einfach die Erfahrung und einfach auch den Titel im Rücken. Glaube ich nicht, dass die in der ersten Runde da rausfliegen werden.
Du hast es vorher schon angesprochen. FS hat während der regulären Saison mal wieder gestrauchelt. Das war letzte Saison ja ähnlich. Und gegen Ende der Saison kommen die dann immer auf und spielen ihren besten Basketball. Ist das zu erklären? Weil das Team ist ja eigentlich zusammengeblieben in größten Teilen und kennt sich.
Zu erklären ist es wirklich nicht. Um das wirklich zu erklären, müsste man dann täglich vor Ort sein. Aber ich meine, ich kann es einfach mal rauswerfen. Vielleicht haben die Spieler oder vielleicht ist einfach die Motivation für die Regular Season vielleicht nicht so richtig hoch. Die sagen einfach, okay, wir springen einfach nur so hoch, wie wir springen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Und das kann man ja, glaube ich, auch mit großem Bewusstsein sagen, dass die mit der Mannschaft und mit dem Titel im Rücken ja auch vor gar keinem Team sich verstecken müssen. Also wenn die jetzt in der Playoff-Serie sind, ganz egal ob heim oder auswärts, ist das Team, glaube ich, was du schlagen musst, um EuroLeague-Champion zu werden.
Ja, spricht ja auch immer für gute Mannschaften, wo es dann immer heißt, so, die sollten dann im April, spätestens im Mai, aber im Normalfall im April damit anfangen, ihren besten Basketball zu spielen. Wäre vielleicht ja auch so eine kleine Erklärung zumindest, dass sie dahin so darauf hinarbeiten, dass es halt dann erst im April den Top-Basketball zu sehen bekommt.
Ja gut, wenn man das so perfekt einstellen kann, ja. dann haben sie natürlich schon eine gute Effizienz. Da werden wir natürlich dann jetzt in den nächsten Wochen sehen.
Ja, genau. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Schlüssel-Matchups? Ich denke, auf Seiten von Anadolu ist es auf jeden Fall das Duo Larkin-Micic, das so wohl das beste Duo in der Euroleague ist, oder? Auf den Guard-Positionen.
Ja, ich meine, das auf jeden Fall. Also die zwei Spieler und dann hast du noch Beauvoir. Entweder von der Bank kommen oder er fängt an und Larkin kommt von der Bank. Ne? Also ich meine, man kann ja selbst Micic und Beauvoir als du dann bezeichnen in dem Moment. Ich meine, das ist ganz klar, dass die auf den Positionen da extrem ja, dominant und überlegen sind und die muss man natürlich ausschalten, um das Spiel von Istanbul FS zu kontrollieren. Ja? Und ich meine, das ist ja schon schwer, einen Spieler zu kontrollieren. Weil wenn du einen kontrollierst, dann läuft der andere heiß. Also beide aus Gefecht zu setzen, ist schon extrem schwierig.
Ich glaube, bei Milan kann auch das Alter gegebenenfalls eine Rolle spielen, wenn die Serie länger wird. Sie haben doch ihre Leistungsträger, viele im Ü30-Bereich. Denk an Chacho Rodriguez, Gigi Datome, Delaney, Kyle Hines. Oder glaubst du, das ist kein Problem?
Was heißt kein Problem? Ich meine, über 5 Spiele kann das natürlich schon irgendwo vielleicht eine Rolle spielen, ja, dass da die Knochen und die Energie und so weiter. Aber kann ich mir jetzt bei den Spielern wirklich wenig vorstellen, weil da die Erfahrung und auch der Drive ins Final Four zu kommen schon extrem hoch ist, was ich nicht glaube, dass die da vom Körper her sagen werden, ich bin da zu alt, ich bin da zu müde. Ne? Die wissen, die müssen 3 Spiele gewinnen und werden alles dran setzen, das Team zu schlagen. Und ich meine, die haben auf jeden Fall auch das Team dazu. Ich meine, die haben jetzt auch mit Hall einen guten physischen Guard, ja, der Sergio und da kommt auf jeden Fall entlassen können. Shields, der ja auch jetzt wieder zurück ist, sehen nochmal eine ganz andere Offensivpower da gibt. Also es wird auf jeden Fall auch eine interessante Serie und ich denke mal, das geht auf jeden Fall auch über 5 Spiele.
Das Allerspannendste an dieser Serie finde ich unter anderem das Duell der Coaches. Das sind ja zwei europäische Coaching-Legenden, Ettore Messina gegen Ergin Ataman. Wie würdest du die beiden einschätzen? Kann man da auch so ein kleines Schachspiel an der Seitenlinie erwarten?
Ob man da ein Schachspiel jetzt von beiden erwarten kann, sehe ich eher weniger, wenn dann vielleicht ein bisschen mehr von Messina, aber ich glaube, dass das einfach auch Coaches sind, die vielleicht sich gegenseitig auf irgendeine Art und Weise individuell vielleicht sogar auch ein bisschen bekriegen werde. Wer den Ataman ja auch kennt und auch Messina weiß, dass da gerne auch an der Seitenlinie ein bisschen Theater passiert.
Ne? Habt ihr ja auch schon eine Erfahrung mitgemacht, ne?
Haben wir auch schon Erfahrung mitgemacht. Ne? Also das kann natürlich auch irgendwo so ein bisschen eine Rolle spielen, ne? Wenn ein Trainer merkt, okay, beim Team läuft irgendwie nicht so ganz, vielleicht muss ich da ein bisschen mal eine andere Schiene auspacken. Würde mich auf jeden Fall nicht überraschen.
Ja, ganz interessant, auch in dem Duell relativ, oder zumindest mal einige Spieler, auch in Schlüsselrollen, die mit Bundesliga-Vergangenheit, sogar mit Bayern-Vergangenheit, wie Micić und Delaney. Das ist also auf jeden Fall eins der ganz großen Duelle, Mailand gegen Anadolu Efes. Dann lass uns noch über das letzte Duell sprechen, euren möglichen Halbfinalgegner in einem Final Four. Das wäre Real Madrid oder Maccabi Tel Aviv. Gegen Madrid habt ihr vergangene Woche noch ein herausragend gutes Spiel abgeliefert. Real ist gerade etwas in der Krise, auch dank euch. Trotzdem mit dem Heimvorteil, wie siehst du da die Chancen verteilt zwischen Real und Maccabi?
Also ich für mich, okay, jetzt haben die natürlich jetzt zwei Spiele rausgeschmissen und suspendiert mit Tompkins und Hotel. Aber mit den beiden auf der Liste hat Real für mich diese Saison, und eigentlich war das eigentlich fast die letzten Jahre, definitiv den tiefsten und besten Kader gehabt. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, die straucheln, die schwächeln, die spielen momentan keinen guten Basketball. Man merkt so ein bisschen, dass da vielleicht auch intern, vielleicht war das ja auch dann diese Phase, wo Tompkins und Heuzel so ein bisschen für Unruhe gesorgt haben, was auch immer die da wirklich genau gemacht haben. Aber ich sehe Madrid trotzdem vorne. Vielleicht einfach nur aus dem Aspekt, weil ich weiß nicht, ob Maccabi, ich sag mal, so den kühlen Kopf hat, um Real Madrid da zu schlagen. Ich glaube, das brauchst du einfach. Und man hat jetzt auch im letzten Spiel gesehen, zum Beispiel Reynolds, der da rausgeflogen ist, weil er sich mit Floyd ein bisschen angelegt hat. Das sind so genau diese Momente, diese Punkte, die wichtig sind in so einer Playoff-Serie, gerade gegen Real Madrid, dass du einfach einen kühlen Kopf behalten musst. Weil die werden kämpfen, die werden physisch spielen, und wenn du da einfach dagegen hältst und clever bist, wenn von Reynolds dann nicht rausfliegt, dann hat Maccabi da schon nochmal eine Chance, weil wie gesagt, die haben auch einen extrem guten Guard mit Wilderkin und auch Lunali, der gut spielen kann. Die können schon so ein Spiel an sich ziehen und für einen Sieg sorgen, aber dafür müssen halt dann die Spieler drumherum, also Williams, Reynolds, die gerne einfach mal auch ein bisschen die Kontrolle verlieren, die Emotionen einfach im Griff behalten. Und wenn das Team das schafft, könnten sie die Madrilenen, die momentan schwächeln, schon schlagen. Also sehe ich die Chance schon. Also Maccabi sehe ich vorne, wenn sie im kühlen Kopf gewonnen.
Kann man auch kurz eine Statistik noch dazu liefern? Die letzten 10 Spiele ist Real Madrid 2-8, also 2 Siege, 8 Niederlagen. Und bei Maccabi ist es genau andersrum. Die haben 8 der letzten 10 gewonnen und nur 2 verloren. Also das nur so zum Trend, zum aktuellen. Aber Robert, du bist mit dem Nächsten dran.
Ja, ich glaube auch, ganz spannend, wie es Desmond gesagt hat, ich glaube, man sollte Real nicht unterschätzen. Die haben einfach ganz abgezockte Spieler, ein Rudy Fernandes, ein Sergio Llull, Fabian Cousin, Gabriel Deck jetzt dazu bekommen während der Saison. Die wissen schon, wie es geht in den Playoffs. Daher glaube ich auch, wenn Real, obwohl sie nicht gut in Form sind, dass sie da ganz gute Chancen haben werden. Und sie haben natürlich ein Center-Duo, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, da sehe ich ein massives Übergewicht gegenüber Maccabi, nämlich Walter Tavares und Vincent Poirier. Ein Duo, beide extrem lang, extrem physisch, mit Tavares ein Spieler, der das Spiel immer verändert, allein mit seiner Präsenz unterm Korb. Und ich glaube, dass da auch ein Schlüssel-Matchup liegen könnte für Real im Vergleich mit Maccabi.
Ja, also das ist schon auf jeden Fall ein guter Punkt, aber da hat Maccabi mit Cicic auch einen großen physischen Körper, der gegen Tavares, ich meine, Tavares zu halten oder zu stoppen, wenn der in der richtigen Position ist, ist, muss man sagen, wahrscheinlich schon unmöglich. Ja. Aber wir reden ja davon, dass du da trotzdem einen Körper hast, der dagegen halten kann. Und ich glaube auch an Reynolds muss ich nicht unbedingt vor Poirier verstecken, obwohl das nochmal eine andere Kategorie ist. Aber wie gesagt, Reynolds ist halt ein Spieler, ich kenne ihn ja, wir haben ihn letztes Jahr hier in München gehabt, der offensiv auch ein Poirier oder auch anderen Spielern da wirklich Angst machen kann, wenn der da so dominant unter Korb ist. Aber er muss seine Emotionen kontrollieren. Also sie werden nur eine Chance haben, wenn die zwei Big Men, sagen wir mal, die anderen Bigs einigermaßen in uns gefalten können oder denen andere Probleme machen können.
Ist Reynolds dein Schlüsselspieler für Maccabi, der den Unterschied machen könnte, oder ist es für dich eher Will McKinn?
Nee, also Reynolds würde ich nicht als Schlüsselspieler bezeichnen, der einen Unterschied machen kann, weil das würde ich nicht sagen.
Eher so ein X-Faktor dann, oder?
Vielleicht so ein Kategorie X-Faktor oder ein Kategorie wichtiger Supporter, ne? Also das ist auf jeden Fall. Aber ich sage natürlich Wilbekin und Nunnally, das sind die zwei Schlüsselspieler, die den Unterschied machen und die diese Serie spannend halten können oder vielleicht sogar die Serie für die gewinnen können.
Sehr spannend, sehr spannend. Wir haben jetzt noch ein kleines Tippspiel am Start, wollen dich da aber gar nicht unter Druck setzen. Du bist ja mit Bayern-Brille ausgestattet, du musst dich dazu nicht äußern. Robert, dann würde ich aber sagen, lass uns das nach der Tissot Overtime doch nochmal aufnehmen und lass uns da doch direkt mal noch kurz eintauchen, denn wir haben eine sehr interessante Hörerfrage zugeschickt bekommen von Tobias Fenster, der eigentlich ganz banal fragt, warum ist es eigentlich wichtig, dass Bayern international erfolgreich ist oder ein deutscher Club erfolgreich ist? Die Frage klingt erstmal banal, aber wenn man sich ein bisschen reindenkt, finde ich, ist die schon komplexer. Deswegen wollen wir die jetzt in der Tissot Overtime diskutieren. Demont, was würdest du denn sagen? Was würdest du denn antworten, wenn dich jemand fragt, warum ist es wichtig, dass ein deutscher Club international erfolgreich ist?
Also ich finde es aus einem Grund wichtig, dass ein internationaler Club europäisch erfolgreich ist, weil viele generell in ganz Europa, wenn die Basketball schauen, immer erst einmal die NBA anschauen, ne? Man hat immer erst einmal NBA, 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 NBA. Wie viele Jahre, ganz egal, mit welcher Generation, mit welchen Leuten du sprichst, die schauen immer auf die NBA. Also die letzten Jahre wird die Euroleague auf jeden Fall in Europa immer größer und immer größer. Das heißt, finde ich, die meisten deutschen Spieler an für sich erstmal, nur wenn man die Spieler angeht, kennen die meisten ja nur die NBA. Also Dirk Nowitzki jahrelang, Dennis Schröder, jetzt in der letzten Zeit Kleber und Theis, jetzt auch die Wagner-Brüder. Also da sagen wir mal, sind jetzt so noch mehr deutsche Spieler auf dem Markt, die weltweit in der Basketballwelt, sagen wir mal, bekannt sind. Für den deutschen Basketball an sich sind diese Spiele sehr, sehr wichtig für die Nationalmannschaft, damit man da auch einen Erfolg bei der Nationalmannschaft hat, um da auch wieder mal auf die große Bühne oder auf dem Radar wieder aufzutreten. Für den europäischen Wettbewerb, jetzt wir in der Euroleague mit Alba oder auch in der Champions League mit Ludwigsburg, geht es einfach darum, finde ich, dass der Erfolg oder je besser die Teams in diesen Wettbewerben spielen, ist immer ein sehr, sehr guter Stempel oder eine sehr, sehr gute Note für die deutsche Liga und macht die deutsche Liga auch interessanter. Dass dann einfach auch andere europäische Top-Spieler vielleicht den Weg auch mal nach Deutschland suchen, um die deutsche Liga interessanter zu machen. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Teams, wie jetzt auch Ulm und Hamburg auch im Eurocup, dass die so weit wie möglich kommen. Crailsheim jetzt auch in der FIBA Eurocup, die da auch sehr weit gekommen sind. Und wenn man sich das so anschaut über die letzten Jahre, die Entwicklung, habe ich das Gefühl, dass alle deutschen Teams in diesen europäischen Wettbewerben gefühlt von Jahr zu Jahr immer weiterkommen und immer weiter oben mitspielen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass die solchen Teams in diesen europäischen Wettbewerben, wenn sie da teilnehmen, das Ding auch ernst nehmen und da wirklich konkurrenzfähig sind.
Super. Demont, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Hat großen Spaß gemacht mit dir, über die Euroleague zu quatschen. Und wir drücken natürlich sehr feste die Daumen, dass ihr gegen Barca die große Überraschung schafft im Final Four. Halbfinale würde es dann ja gegen Real Madrid oder Maccabi Tel Aviv gehen. Das wäre auf jeden Fall richtig cool.
Das wäre richtig cool und vielleicht sogar auch machbar.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das nehmen wir gerne so mit.
Der Mord, wir lassen dich jetzt doch noch schnell die anderen drei Serien tippen. Wer wäre denn lieber, Real oder Maccabi? Bayern geht eh durch.
Was mir lieber wäre, wenn ich jetzt einfach so aussuchen dürfte, im Endeffekt weißt du, die richtige Antwort heißt immer, ist egal. wenn ich es aber jetzt aussuchen könnte, glaube ich, würde ich Maccabi nehmen.
Mailand gegen Efes, du hast angedeutet, siehst Efes vorne?
Ich sehe Efes vorne in 5 Spielen, 3-2. Genau. Ich sehe Olympiakos vorne gegen Monaco und ich glaube, das geht sogar in ein 3-1.
Und im Finale heißt es dann Bayern gegen Anadolu Efes.
Und im Finale heißt es dann, klar, wenn ich das Bild jetzt ausmale, dann ist es Bayern gegen egal wen.
Super. Daniel, vielen Dank. Die Daumen sind gedrückt für euch.
Perfekt, Dankeschön.
Demont, vielen Dank für deine Zeit und erstmal noch viel Erfolg gegen Ludwigsburg. Das ist ja die nächste Aufgabe, die noch ansteht, bevor es nach Barcelona geht.
Jetzt haben wir erstmal das. Du legst dich jetzt wieder hin, ja?
genau.
Nein, wir müssen den ganzen BBL-Spieltag ja noch abschließen.
Okay. Perfekt.
Super, dann einen schönen Tag noch und bis bald.
Danke. Danke dir, bis bald. Ciao.
Ach, erfrischend, Demont hier bei uns im Podcast zu haben. Sehr schöne Geschichte. Falls ihr euch fragt, warum wir manchmal Desmond und manchmal Demont sagen, dann hört gerne mal in eine Folge rein. Ich glaube, die wurde von vor einem Jahr aufgezeichnet. Sein eigentlicher Name ist Demont, aber über Dirk Nowitzki gab es da den Spitznamen Desmond. Deswegen kann man beides sagen. Nicht, dass ihr euch da wundert. Tissot Overtime. Robert, lass uns noch kurz fertig machen. Ich fand, Demont hat da sehr gute Ansätze gezeigt, beziehungsweise erzählt und auch gesagt, was er da denkt, warum das wichtig ist. Ich finde, einen Punkt hat er vergessen. Und da geht es um die breite Öffentlichkeit, die so einen Erfolg in der Euroleague schafft, auch bei einem nicht basketballaffinen Publikum oder ich sag mal nicht bei den Obernerds, die wissen sowieso, wann, wo, wie, welches Spiel läuft, sondern ich glaube, damit kommt man dann nochmal an die Personen ran, die sich da auch für Basketball nur so peripher erinnern oder interessieren und dann später sagen, Mensch, bei den Bayern, da habe ich dieses Viertelfinale gegen Barcelona gesehen, das war so geil, ich gucke mir das jetzt öfter an.
Ich glaube, das gilt nicht nur für die Euroleague, es gilt für alle Standorte. Die Euroleague ist natürlich da, die Königsklasse, aber Demont hat es ja angesprochen, wie viele Teams international unterwegs sind, auch gut unterwegs sind. Und ich finde schon, dass man an den Standorten merkt, dass durch internationalen Erfolg auch eine gewisse Euphorie entsteht. Man sieht eben erstens nicht nur immer die gleichen Teams, sondern eben auch mal Teams aus dem Ausland, Teams mit großen Namen. Und das, glaube ich, wenn man da noch Erfolge feiert, das bringt Standorte schon nach vorne. Und das bringt dann wiederum die Spieler nach vorne. Ich meine, schauen wir nach Berlin, wie hat sich ein Maodolo dort entwickelt? Er hat nochmal einen Schritt gemacht, weil er eben auf höchstem Level spielt. Schauen wir uns die Bayern an. Da haben wir jetzt einen Andi Obst, der klar kämpft, aber sich eben jetzt auch in der Euroleague etabliert. Und jetzt spielt man eben diese Playoff-Serie gegen Barcelona. Ich bin mir relativ sicher, dass die Halle zweimal ausverkauft sein wird. Und das sind Basketballfeste. Und das ist einfach wichtig, dass Leute das sehen, wie geil dieser Sport ist. Und es geht, glaube ich, über Dramatik primär. Die kann es auch in der BBL geben. Aber das kommt international eben nochmal, da kommt noch eine neue Komponente dazu. Und ich glaube, daher ist es auch wirklich besonders wichtig, dass wir deutsche Mannschaften haben, die im internationalen Wettbewerb gut dabei sind, egal welcher Wettbewerb es ist.
Ja, ich habe das gestern auch hier in Ludwigsburg gemerkt, weil ja da Basketball Champions League Spiel 2 gegen Cluj. Und habe auch gemerkt, wie viele Leute mir gesagt haben, die ich sonst überhaupt nicht mit Basketball verbunden hätte. Ja, ich gehe da morgen hin mit meinen Kollegen. Und ich dachte nur so, hä, du Basketball? Und ich glaube, genau diese Hallo-Wach-Momente braucht es, glaube ich, häufiger, denn nicht wenige von denen, die dann dorthin gehen, werden mit dem Basketballfieber dann infiziert, angesteckt. Weiß nicht, ob das der richtige Begriff aktuell ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die freuen sich dann und können dann sich auch vorstellen, vielleicht häufiger mal in die Halle zu gehen. Deshalb ist es wichtig, dass deutsche Mannschaften international erfolgreich spielen, egal in welchem Wettbewerb, weil einfach eine breitere Öffentlichkeit entsteht. Und das Sportliche, das hat uns ja DeMond schon erzählt und mitgenommen. Und ich finde, da merkt man auch nochmal das zum Abschluss bei Spielern, die aus der Bundesliga rausgehen und irgendwo international in Top-Clubs spielen, dass die einfach auch bekannter sind. Und ich glaube, anders funktioniert das nicht bei den Mannschaften, dass die, die dann international spielen, einfach nochmal einen Ticken interessanter sind und vor allem auch bekannter sind, was zum einen die Clubs, die Marke stärkt, zum anderen natürlich aber auch die heimische Liga.
So ist es.
So, Roman, Robert, das war jetzt unser Euroleague-Spezial mit einem kurzen Surfen durch die Bundesliga. War eine sehr unterhaltsame Folge, die mir persönlich extrem viel Vorgeschmack und vor allem Vorfreude gebracht hat auf die jetzt anstehende Euroleague, auf die Playoffs. Dir auch?
Ja, absolut. Kommenden Dienstag geht's los und Stacki, während unser Abspann läuft, wir müssen auch noch tippen. Was
Oh
sind deine
ja.
Tipps? Bayern, Barca.
Barca in 4 Spielen. 3-1.
Gehe ich mit? Hätte ich auch getippt. Real gegen Maccabi.
Real holt das Ding 3-2.
Oh Mann, hätte ich auch getippt. Wir sind uns einig. Jetzt bin ich gespannt. Efes gegen Milano.
Auch 3-2 für Efes.
Ich gehe 3-1 für Efes. Und Piräus gegen AS Monaco.
3-0 Piräus.
Ich gehe mit 3-1 für Piräus. Aber wir sind uns einig. Wir sind auf Final Four Kurs: Barça, Real, Efes und Olympiakos.
Und
Lassen wir uns überraschen.
das Geile daran wäre ja, dass es dann im Final Four, im Halbfinale den Klassiko geben würde. Das
Ja,
wäre,
da wäre richtig Feuer drin.
das glaube ich auch. Also, macht euch eine schöne restliche Basketballwoche. Am Wochenende steht schon wieder BBL an und wir erscheinen dann erst am kommenden Dienstag früh, denn Montagabend ist noch BBL-Spieltag. Bis dahin, schaut viel Fußball, macht's gut, bleibt sportlich.
Fußball, schaut Basketball.
Um Gottes Willen. Um Gottes
Ah,
Willen.
Stucky.
Ja, aber schaut einfach beides. Bis dann. Ciao, ciao.
Und frohe Ostern.